Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Felix Petruschke, ich bin Podcast-Host bei der Wirtschaftswoche und auch Redakteur. Heute dreht sich hier alles um das Thema Gold. Für viele Anleger gilt das begehrte Edelmetall noch immer als Stabilitätsanker im Depot, als Krisen- und Inflationsschutz. Auch viele Vermögensverwalter empfehlen eine Beimischung von 5-10% im Depot. Zuletzt dürfen sich Goldbesitzer auch freuen. Gold erreichte erst vor kurzem ein neues Allzeithoch und hat sich binnen eines Jahres um rund 20% verteuert. Ist jetzt also ein guter Zeitpunkt, um Gold nachzukaufen? Oder vielleicht doch besser, um Altgold zu verkaufen? Und wie gehe ich in beiden Fällen am besten vor? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich heute einen besonderen Experten zu uns ins Studio eingeladen. Er erklärt, was Kunden gerade besonders umtreibt, welche Fehler viele beim Goldkauf machen und warum der Goldpreis trotz allem unberechenbar bleibt. Ich darf heute einen Gast bei mir im Studio begrüßen. Freut mich sehr, dass Alexander Köhne den Weg zu uns gefunden hat. Er ist Kundenberater und Vertriebsleiter beim Goldhändler Pro Aurum in München. Das Unternehmen ist eines der größten bankenunabhängigen Edelhäuser in Deutschland. Willkommen, Alex. Schön, dass du heute hier bist.
Ja, hallo Felix. Ich freue mich auch sehr. Vielen, vielen Dank für die Einladung in diesen bewegten Zeiten, was den Goldpreis angeht. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, du sprichst das an. Ich habe dich eigentlich auch aus einem bestimmten Grund heute eingeladen, denn Gold ist eben gerade so teuer wie nie in der Geschichte. Man muss sagen, fast täglich erklimmt der Preis einen neuen Rekord. Das Seltsame ist allerdings, dass die Nachfrage in Deutschland nach Gold in den letzten Monaten ja wirklich drastisch zurückgegangen ist, zumindest im Vergleich jetzt zum Jahr 2022. Ich glaube, auch bei euch wird deutlich mehr Gold verkauft, als das gekauft wird. Warum ist das so, Alex?
Ja, ich würde es ein bisschen einordnen wollen, weil ich glaube, wir hatten natürlich in den Jahren 2020, 21 und 22 auch extreme Jahre, was die Verkaufsseite jetzt aus unserer Sicht anging. Und wir merken, dass wir in den letzten Monaten eher zu einem Normal zurückkommen. Das, was du ansprichst, dass sehr, sehr viele Kunden ihr Gold an uns wieder verkaufen, ist, glaube ich, ein ganz normaler Effekt bei diesen Rekordkursen, sowohl in Dollar als auch Euro, dass einfach lang investierte Kunden auch mal Gewinnmitnahmen machen und einfach mal ein bisschen Kasse machen und sagen, Mensch, ich habe jetzt seit 10 oder 15 Jahren in Gold investiert, ich nehme mal wieder ein bisschen was mit. Und was wir auch merken, dass sehr, sehr viele Kunden, insbesondere auch ihr Altgold, also Schmuck etc., der einfach nicht mehr gewünscht oder gewollt ist, zu uns bringen, um den auch zu verkaufen. Also nicht nur die Anlageseite, sondern auch die Altgoldseite ist gerade sehr, sehr aktiv.
Und ist das jetzt wirklich aus strategischen Gründen, also verkaufen die, weil sie denken, super Zeitpunkt jetzt, Gold ist hoch, oder ist da fast schon ein Zwang da, weil sie sagen, oh, ich brauche jetzt irgendwie gerade dringend Geld für die neue Wärmepumpe zum Beispiel und mache da jetzt meinen Goldbarren mal zu Geld?
Also es ist tatsächlich sehr, sehr gemischt. Wir haben einige Kunden, die insbesondere den Liquiditätsbedarf uns gegenüber nennen. Da sind es genau die Punkte, die du genannt hast. Es gibt sehr, sehr viele Kunden, die energetisch ihre Immobilien sanieren. Und wir merken leider halt auch, dass einfach die gestiegene Inflation dazu führt, dass der ein oder andere Kunde tatsächlich Liquiditätsbedarf hat. Strategisch trennen sich wirklich die wenigsten Kunden. Also wir haben kaum Kunden, die sagen, ich glaube, das Thema Goldpreis ist ausgereizt, deswegen möchte ich verkaufen. Der ein oder andere sieht so ein bisschen einen taktischen Aspekt, da sind wir eher kritisch, aber der Hauptbedarf ist tatsächlich Liquiditätsbedarf oder einfach Gewinnmitnahme. Die sagen, hey, ist gut gelaufen, ich habe einen relativ hohen Bestand und ich möchte einfach ein bisschen Gewinne mitnehmen.
Trotzdem ist es so, wenn man an so Börsenhypes denkt, zum Beispiel ein wenig widersprüchlich, weil oft ist ja so, die Leute merken irgendwie, ah, der Goldpreis steigt seit Monaten, super, da muss ich doch mitmachen. Und jetzt ist eigentlich genau umgekehrter Effekt, zumindest in Deutschland, dass die Leute sagen, oh, ich bin ein wenig skeptisch oder jetzt nehme ich doch mal die Gewinne mit und verkaufe dann eben einen Teil meiner Bestände.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es Skepsis ist. Also die Deutschen sind ja sehr, sehr goldaffin. Das heißt, auch in Relation zu anderen Industrieländern haben tatsächlich die Bürger relativ viel Anlagegold. Obwohl es, wenn man es mit Aktien oder insbesondere auch den klassischen konservativen Anlagen vergleicht, ist es doch immer noch überschaubar aus unserer Sicht. Und ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich Skepsis ist, die dabei durchkommt, sondern es geht wirklich um eine reine Gewinnmitnahme, vielleicht auch um eine gewisse Anpassung an der Stelle. Aber Skepsis sehen wir nicht und es gibt ja auch weiterhin Käufer. Was da der Unterschied ist, du hast den Aktienmarkt angesprochen, ich glaube, Gold ist in bestimmten Marktphasen ein sehr prozyklisches Investment. Weniger, wenn Preise steigen, sondern wenn Nervosität da ist. Das haben wir bei den großen Krisen, Corona, Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine gesehen. Dann wird's prozyklisch und dann haben wir Schlangen vor den Standorten, weil die Leute sagen, völlig unabhängig vom Preis, ich brauche Gold, um mich abzusichern. Und das ist eine etwas andere Prozyklik, als wir sie vielleicht bei klassischen Wertpapiermärkten sehen.
Jetzt hast du die Schlangen vor den Verkaufsstellen angesprochen. Jetzt habt ihr ja quasi noch den Vorteil, dass ihr eben nicht nur ein Online-Händler seid, sondern mehrere Standorte wirklich eben vor Ort habt in den großen Städten, dass Leute eben zu euch kommen können, eben auch, dass ihr da die Erfahrungen und eben so ein bisschen mitbekommt, was die Leute umtreibt im Gegensatz zum Online-Einkauf. Vielleicht mal so ganz direkt gefragt, was bringen denn die Leute zu euch jetzt? Also was für Goldmünzen, Goldbarren, was wollen die dann gerade verkaufen?
Also was wir wirklich sehen, ist, dass es zum Teil große Stückelungen sind. Also wir sehen tatsächlich gerade viele Kilobarren oder auch 500 Gramm Barren. Das rührt dann oft daher, dass es wirklich Stücke sind, die zum Teil vor 15, 20 Jahren gekauft wurden oder sogar geerbt wurden. Und damals war natürlich das Gold im Gegenwert deutlich geringer. Deswegen hatten die Leute noch deutlich größere Stückelungen. Und das ist jetzt eine Phase, wo sich Kunden wirklich von den großen Stücken trennen. Und wir sehen auch, dass Kunden manchmal ein Kilo verkaufen, eine bestimmte Summe X mitnehmen, aber dann auch für 20.000, 30.000 Euro direkt wieder Gold kaufen und mitnehmen. Dann allerdings
das ist der Idealfall für euch, glaube ich, weil ihr für die an beiden Seiten.
Ja, keine Frage. Also ich sag mal, es tut mir dann einerseits natürlich ein bisschen leid, aber das bestärkt mich auch in unserer Strategie und auch in unserer Beratung, dass wir sagen, Mensch, natürlich ist es so, je größer das Stück ist, was ich kaufe, umso günstiger kaufe ich quasi aufs Gramm gerechnet. Aber schauen Sie auch ein bisschen, dass Sie es aufteilen, weil Sie müssen uns dann halt auch das ganze große Stück wieder bringen und haben vielleicht gar nicht diesen enormen Liquiditätsbedarf. Und da sehen wir jetzt, dass einige Kunden das vielleicht auch ein bisschen bereinigen und das sehr große Stück verkaufen und dann eben kleinere Stückelungen auch wieder mitnehmen und eben ein Teil Bargeld, weil eben Liquiditätsbedarf oder Gewinnmitnahme gewünscht war.
Ich habe da mal ein paar Zahlen zu nennen. Ein Kilo Goldbarren gibt, glaube ich, gerade bei euch, wenn man ihn verkauft, ungefähr 62.500 Euro, habe ich heute Morgen nochmal geschaut bei der Website. Also quasi ein schicker Sportwagen ist dafür drin, wenn man es mal so runterrechnet. Ganz spannend ist, wenn ich den jetzt kaufen würde, den 1 Kilo Goldbarren, zahle ich ungefähr so 65.000 Euro, Alex. Also da sieht man diesen sogenannten Spread, also den Unterschied zwischen Ankaufswert und Verkaufswert. Das klingt jetzt bei der Summe jetzt nach relativ viel Geld, muss man sagen. Vielleicht kannst du da mal ganz kurz sagen, wie dieser Spread entsteht und worauf man da vielleicht achten sollte als Käufer oder als auch Verkäufer.
Genau, also ich sag immer, Gold ist ja Gott sei Dank eines der transparentesten Investments, die ein Kunde tätigen kann, gerade wenn er es effektiv macht, also die Ware mitnimmt. Er sieht eben genau, wie du es beschrieben hast, an dem Spread, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Verkauf und Ankauf. Da liegen wir so in normalen Marktphasen zwischen 4% und 6%. Das ist dann, finde ich immer, wenn man überlegt, dass es ja kein Buchgeld ist, also wenn ich es jetzt zum Beispiel mit Wertpapiergeschäften vergleiche, wo tatsächlich nur irgendwie Zahlen gebucht werden, diese Ware ist ja in Bewegung. Also wir kaufen bei den großen Produzenten ein. Das heißt, wenn jemand einen Krügerrand kauft, der dann aus Südafrika kommen muss oder Gold, was aus Australien kommen muss, in dieser Spanne hängen halt die gesamten Kosten. Wir haben bestimmte Versicherungskosten, wir haben Logistikkosten, Lagerkosten. Und dafür muss ich sagen, wenn ich es dann vielleicht auch mit dem Fonds vergleiche, der ja auch 5% Aufgeld kostet, ist eine ähnliche Funktionsweise.
Ein aktiver Fonds jetzt, ja.
Ein aktiver Fonds, genau. Dann finde ich die Spanne für ein physisches Gut, was ich tatsächlich habe und was geliefert wird und was im Zweifel auch um die Welt geschickt werden muss, finde ich, kann man das schon ganz gut nachvollziehen, woher das kommt, ne?
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten Sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien, genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.
Aber so als Faustregel kann man schon sagen, also je kleiner die Stückelung, desto größer der Spread jetzt, was ich dafür bekomme, oder? Also bei dem Goldbarren ist das Spread eigentlich relativ gering, muss man sagen. Wenn ich jetzt, je kleiner ich werde, also so 5 Gramm Goldbarren gibt es auch. Es gibt ja auch diese sehr schönen, wunderbaren Tafeln, Schokoladentafeln von Wicambi mit 1 Gramm Gold, glaube ich. Da ist der Aufschlag dann doch deutlich größer.
Genau, also man muss sich immer vorstellen, und daher kommt auch dieser Preisunterschied zwischen Münzen und Barren, dass natürlich die Prägung ein bestimmtes Geld kostet. Und die Prägung ist einfach bei Münzen deutlich aufwendiger. Und das ist auch so, wenn ich einfach kleiner von der Stückelung werde, man kann das vielleicht so vergleichen, ob ich eine Zehntelunzenmünze präge oder eine Unzenmünze, ist eigentlich für den Hersteller fast der gleiche Fixkostenblock, so möchte ich es mal nennen. Und diese Fixkosten verteilen sich dann eben auf einen deutlich kleineren Goldwert, weswegen die kleineren Stückelungen, also die Fractionals, teurer werden. Und ich würde da den Kunden einfach zur Einordnung geben, dass man da tatsächlich drauf achten muss, wo ist es ein Geschenk oder ein netter Gag, also so ein 1 Gramm Barren, das finde ich als Geschenk total geeignet. Ich würde jetzt aber keinem Kunden empfehlen, zur Geldanlage sich 1000 Eingrammbarren zu kaufen. Da würde er wirklich über die Maßen Geld bezahlen, was meines Erachtens nicht nötig ist. Und du hast den Tafelbarren angesprochen. Ich finde ihn ästhetisch sehr, sehr schön. Da will ich so ein bisschen vorwarnen, weil Kunden glauben, das ist ganz toll. Dann kann ich mir die kleinen Schokoladentafeln abbrechen.
Das wäre ganz schlechten Zeiten, wenn nur noch Gold quasi
aber da würde ich eher von warnen, weil das können wir dann nicht mehr zurückkaufen, weil das würde ja kein Kunde wieder kaufen wollen. Das wäre dann Schmelzgold. Also wer wirklich sehr kleine Stückelungen haben möchte, um sich vor ganz harten Zeiten, sag ich mal, zu wappnen, der sollte insbesondere vielleicht auch auf Silbermünzen gucken oder ich sag mal so ab 5 Gramm dann schauen, kleinere Stückelungen zu nehmen. Darunter ist es wirklich eher eine Geschenkgröße, das muss man klar so sagen.
Was hältst du denn so von Sammlermünzen? Da kommen ja auch in regelmäßiger Abfolge irgendwie neue Editionen raus. Aktuell, glaube ich, ist die Queen relativ begehrt als Motiv. Dann haben wir noch ziemlich abgespacede Sachen mit irgendwelchen japanischen Drachen oder Samurais oder ist auch sehr bunt gestaltete Geschichten, die meistens in noch relativ niedriger Auflage produziert werden, in der Hoffnung, dass das irgendwie mal so ein Sammlerstück wird. Wie ist da deine Einschätzung? Kann man was Generelles dazu sagen? Ist das mehr Marketing dahinter oder ist jetzt Wert oder kommt das wirklich sehr drauf an?
Na, ich würde es versuchen, von Kundenseite zu betrachten. Also ich glaube, wer wirklich, dem es nur um die Anlage geht, also der sagt, ich möchte einen Teil meines Vermögens in Gold anlegen, der sollte bei den Klassikern bleiben. Egal, ob es jetzt Barren von LBMA-zertifizierten Herstellern sind oder ob es Münzen sind, die Bull...
Entschuldige, ganz kurz, LBMA musst du vielleicht ein wenig erklären für unsere Zuhörer?
Ja, LBMA, das ist quasi das Zertifikat, was die Echtheit zum einen und auch die Handelbarkeit des Gutes zeigt. Und LBMA-Zertifikate, die sind weltweit anerkannt. Also ich könnte diesen Barren zum Beispiel auch in Südamerika verkaufen. Und jeder Händler in Südamerika würde sofort erkennen, okay, das ist ein anerkannter Hersteller, das kann ich unproblematisch ankaufen. Also das ist etwas, wo man auf jeden Fall darauf achten sollte, dass es dieses LBMA-Zertifikat gibt. Und bei den Münzen würde ich bei den Klassikern bleiben. Da gibt es zwar auch zum Beispiel bei australischen Münzen mal Motivwechsel, wo der ein oder andere sagt, ach, das ist so ein netter Sammeleffekt. Aber das ist nicht mit Aufpreisen belegt. Das, was du meinst, wirklich diese Sammlereditionen zum einen, da gibt es zwei Welten. Einmal wirklich wertvolle Sammlerstücke. Das sind insbesondere historische Stücke. Das ist die sogenannte Numismatik. Und dann gibt es wirklich Münzen, die zwar auch in niedriger Auflage geprägt werden, aber ich nenne das immer so 80. Jubiläum von Fritz Walters ersten Bundesligator. Da würde ich wirklich von abraten, weil das sind Münzen, die, ich sag's ganz offen, bei uns in der Schmelze landen, weil niemand die kaufen möchte. Da gibt's auch keinen Markt. Und da sollten Kunden wirklich sehr, sehr genau drauf achten. Also ist es wirklich etwas sehr Seltenes, Historisches? Oder hat es vielleicht auch einen historischen Bezug? Du hast es genannt, der Wechsel von der Queen auf King Charles. Da gibt es sicherlich schon Münzen, wo ich sage, die könnten in ein paar Jahren wertvoller sein. Aber ja, für den, der wirklich nur die Anlage möchte, der sollte bei den Klassikern bleiben.
Stichwort Gold als Wertanlage. Jetzt lass uns vielleicht auch ganz kurz über die Nachteile von Gold und Goldbarren und Goldmünzen sprechen. Dafür habe ich mir ein etwas älteres Zitat rausgekramt. Allerdings stammt es von einem sehr berühmten Anlageprofi, nämlich Warren Buffett. Der hat mal ungefähr gesagt, ich gebe es mal mich sprichwörtlicher wieder, Gold ist eigentlich das Dümmste auf der ganzen Welt. Also wir buddeln es aus der Erde, sehr aufwendig, schippern es um die halbe Welt und dann lagern wir es irgendwo in einem schwarzen Tresor ein. Ist da irgendwas Wahres dran für dich an dieser Kritik?
Ja, ich bin total glücklich, dass du Warren Buffett nimmst, weil Warren Buffett und auch der gerade verstorbene Charlie Munger sind eigentlich Leute, die, finde ich, perfekt zu unserem strategischen Ansatz passen, weil die beiden haben ja auch sehr, sehr klar gesagt, würde ich zwischen Edelmetallen und der Anlagestrategie von Buffett und Munger eine Parallele sehen, weil sie ja auch immer diesen Value-Effekt, also diesen Werteffekt, was ist eigentlich der innere Wert dieses Unternehmens, sehr stark in den Vordergrund gestellt haben. Und ich würde gar nicht sagen, dass es sich widerspricht, sondern ich glaube, für den Anleger gehen beide Strategien sehr, sehr gut zusammen. Also der Anleger, der sowohl Warren Buffett gefolgt ist oder vielleicht auch Berkshire Hathaway-Anteile hatte und dann als Beimischung Gold im Portfolio hatte, der ist extrem gut gefahren. Und ich glaube, beide Strategien gehen einfach sehr, sehr gut zusammen. Und ja, das etwas humoristische und zugespitzte Zitat, das finde ich prima, weil ein bisschen was Absurdes ist dran. Aber ich glaube, Warren Buffett würde von seiner Strategie her ganz klar sagen, 4000 Jahre Menschheitsgeschichte, wo Gold immer die letzte Instanz war, das ist etwas, was jeder guten Gewissens kaufen kann, wenn es eben eine Beimischung ist.
Ja, Stichwort Beimischung, da ist ja immer so die Klassiker, wenn man Vermögensbeitrag sagt, die relativ oder auch Verbraucherschützer sagen, Beimischung, ja, alles gut, so irgendwie 5-10% sollte vielleicht im Depot vorhanden sein, einfach eben, um auch so ein bisschen die Börsenkurse zu stabilisieren, wenn die quasi deutlich stark abrutschen, soll Gold eben so ein bisschen werterhaltend sein, so ein bisschen die, von der Strategie her allgemein gesprochen. Jetzt bist du Gold-Experte, jetzt ganz persönlich gefragt, hältst du das auch so bei deiner Anlagestrategie oder bist du da mehr in Gold investiert vielleicht?
Ich bin vielleicht ein bisschen mehr in Gold investiert, aufgrund natürlich der Affinität meiner Profession, das ist sicherlich so, aber ich teile das zu 100%. Also wir würden auch jedem Kunden wirklich raten, mindestens diese 5%, die wirklich lehrbuchmäßig sind, seines Vermögens in Gold zu investieren, und dann kommt es ein bisschen auf die Risikoneigung an. Also wenn ein Kunde eben etwas risikoaverser ist, dann kann der Goldanteil auch deutlich höher sein. Und ich vergleiche es auch immer damit, dass ich sage, ich glaube, entscheidend ist, dass die Menschen eben sich mit Sachwert in diese Investitionen auseinandersetzen. Also Aktien, Immobilien, Edelmetalle, das ist einfach das, was langfristigen Kaufkrafterhalt sichert. Und dann muss man ein bisschen auf die persönliche Neigung gucken, wie man es mischt. Und ich denke auch, dass so 5-15% sicherlich für die meisten Kunden ideal sind. Wer ein bisschen risikoaverser ist, für den kann es auch sicherlich 25% sein. Wir erleben das immer mal, wenn auch ältere Kunden zum Beispiel vermietete Immobilien verkaufen. Die wollen das dann mit Mitte, Ende 70 nicht mehr in Aktien anlegen. Und die kaufen dann oft eben größere Tranchen Gold, um es anzulegen, weil sie sagen, das entspricht meiner Risikoneigung mehr. Und das ist dann auch völlig okay, wie ich finde.
Mhm. Vielleicht ist mal die Frage aufzuwerfen, was sinnvoller ist, wenn man Gold kauft, also quasi jetzt physisches Gold, also im Sinne von Goldbarren, Goldmünzen, hatten wir schon angesprochen. Man kann es ja auch über die Börse handeln, Alex. Also zum Beispiel sogenannte ETCs, also das sind börsengehandelte Zertifikate, Exchange Traded Commodities. Bekannteste Anbieter sind zum Beispiel hierzulande Xetra und Euwax. Die bilden eben den Goldpreis fast 1:1 nach. Aktuell zum Beispiel entspricht ein Anteil an einem Gold-ETC knapp 64 Euro. Das ist wiederum 1 Gramm Gold. Das tut dir jetzt nicht anbieten, Alex. Ich bin jetzt gespannt, was du da von diesen Gold-ETCs hältst, ob du sagst, schwierig, oder bist du da auch eher dafür, wenn man sagt. Es ist natürlich, der Vorteil ist, du kannst das Gold in deutlich geringeren Mengen relativ einfach kaufen und eben auch verkaufen. Und vor allem, du musst diesen Goldbarren und die Goldmünze eben nicht irgendwie bei dir lagern oder irgendein Schließfach mieten. Das finde ich schon eben auch einen guten Punkt.
Ja, keine Frage. Und diese Produkte haben, glaube ich, absolut ihre Berechtigung. Was mir sehr, sehr wichtig ist und weswegen wir ein bisschen kritisch darauf schauen, wenn jetzt ein Kunde seine Edelmetallinvestments ausschließlich darüber abbilden würde. Wir sagen immer, Gold ist die Versicherung des Vermögens. Und die Versicherungsprämie, die ich vielleicht dafür bezahle, ist das, was du angesprochen hast, dass ich etwas erhöhte Lagerkosten habe und vielleicht auch keine Zinsen und Dividenden habe. Und bei dieser Versicherung ist uns ganz, ganz wichtig, und Viele erinnern sich nicht mehr dran, obwohl es vor knapp 15 Jahren sehr, sehr präsent war. Wir haben eben, wenn Sie Gold direkt kaufen, haben Sie kein Kontrahentenrisiko. Und das ist ein ganz, ganz großer Punkt, wo ich sage, das auszuschließen ist für uns ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Jetzt ist natürlich.
Also Kontrahentenrisiko heißt jetzt quasi, ich kriege mein Gold auch, wenn es wirklich ganz hart auf hart kommt, immer los, meinst du?
Ja, Kontrahentenrisiko. Ich bin nicht darauf angewiesen, dass es irgendeine dritte Partei gibt, die mir das erstmal liefern muss. Und wir wissen natürlich, dass es bei diesen goldhinterlegten Börsenprodukten auch Lieferansprüche gibt. Wenn man sich aber mal ein bisschen in die AGBs etc. reinkniet, dann ist das gar nicht so einfach. Und vor allem auch dann mit Mehrkosten verbunden, weil eben diese Produkte nicht dafür gedacht sind, dass ich es mir automatisch liefern lasse. Und das wäre ein Punkt, das würde ich jedem gerne mitgeben. Es spricht überhaupt nichts dagegen, vielleicht ein Teil oder gerade wenn man mal kurzfristig auch auf den Goldpreis spekulieren möchte, das zu nutzen als Vehikel. Wenn Gold aber die Versicherung des Vermögens sein soll, dann führt meines Erachtens am tatsächlichen Investment in Goldbarren keinen Weg vorbei. Und der Kunde, der es nicht haben möchte, der hat eigentlich bei allen großen Edelmetallanbietern auch die Möglichkeit, das über Schließfächer oder tatsächlich physisch hinterlegte Golddepots, wo aber kein Wertpapier drumherum gebaut ist, einzulagern.
Muss man nämlich auf den Anbieter achten. Da gab es in den letzten Jahren ja auch ein paar Skandale, wo in diesen Tresoren eben nicht ganz so viel Gold drin lag, wie eigentlich versprochen. Also ich glaube, Pimgold war ja der größte Skandal in den letzten Jahren. Da müsste man wirklich drauf achten, welchem Anbieter man da vertraut.
Ja, da muss ich wirklich auch sagen, weil wir das leider auch beim Ankauf erleben. Da würde ich vielleicht nochmal den Sprung zurück zum Beginn machen. Ich muss wirklich jeden Kunden davor warnen, wenn er Schnäppchen angeboten bekommt. Also ich bleib dabei, der Goldpreis ist der transparenteste Preis, den es gibt. Und wir erleben immer wieder, dass Kunden uns dann leider auch gefälschte Ware bringen. Aber nicht, weil die Kunden Betrüger sind, sondern weil sie selbst vor Jahren betrogen wurden und sagen, das war ein ganz tolles Angebot auf eBay. Ich habe das sehr, sehr günstig gekauft unter Goldpreis. Und da kann ich nur sagen, seien Sie sehr, sehr skeptisch, wenn Sie extrem günstige Angebote bekommen. Es ist sehr transparent. Vertrauen Sie auf etablierte Händler, da sind Sie gut aufgehoben.
Ja, vielleicht ein sehr gutes Stichwort, Alex. Die Frage, wo kommt das Gold denn eigentlich genau her? Also man muss ja auch sagen, Thema Klimaschutz oder Umweltschutz ist ja mittlerweile auch deutlich wichtiger für manche Anleger. So Goldminen haben jetzt auch einen schlechten Ruf, nicht ganz zu Unrecht, muss man sagen. Die Bedingungen sind von diesem Goldabbau ja wirklich oft sehr, sehr katastrophal. Zum Teil gab es ja auch Konfliktregionen, wo das Gold abgebaut wird. Zum Teil auch gab es Kinderarbeit dabei. Also wie könnt ihr nachvollziehen, wo jetzt eure Goldeinkäufe herkommen?
Also es ist tatsächlich so, dass insbesondere in Europa mittlerweile, und da sind Heraeus oder Umicore zum Beispiel zu nennen oder auch Schweizer Hersteller, ein großer Anteil tatsächlich recyceltes Gold ist. Also tatsächlich, wenn wir Altgold ankaufen und es in die Scheideanstalten geben, dann wird das recycelt aufgearbeitet und findet so wieder den Weg zurück in die Schmuck- oder Barrenproduktion. Was sicherlich richtig ist, Gold ist ein hochenergetisches Produkt. Also ich brauche einfach sehr, sehr viel Energie, um es entsprechend zu schmelzen und neu zu produzieren. Ich brauche auch viel Energie und Einsatz, um das aus dem Boden zu holen. Wir wissen, dass insbesondere die großen Hersteller, also da seien eben alle genannt, die auch LBMA zertifiziert sind, extreme Bemühungen haben, bestmögliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Und insbesondere auch die europäischen Scheideanstalten tun sich da wirklich durch ja große Erfolge in den letzten Jahren hervor. Dennoch ist es so, solange wie wir nicht völlig grün, sage ich mal, bei der Energie sind, wird Gold ein hochenergetisches Produkt bleiben und zumindest der Umweltaspekt eine gewisse Fragwürdigkeit haben. Und da würde ich Kunden vielleicht eine Alternative ans Herz legen wollen, denen das wirklich wichtig ist. Man kann sehr alte Münzen, da würde ich mal den britischen Sovereign als Beispiel nennen, die sind zum Teil 150, 200 Jahre alt, die kann man auch relativ nah am Goldpreis kaufen. Das ist auch eine absolut akzeptierte Münze weltweit als Anlagegold. Und da würde ich sagen, na gut, die ist vor 160 Jahren geprägt worden. Da ist dann,
die ist eh schon da.
Die ist eh schon da. Da ist einmal dieser Aufwand passiert und da habe ich jetzt keine Verwertungskette wie bei einem Barren, der vielleicht in den letzten 30 oder 40 Jahren das 10., 11., 12. Mal eingeschmolzen wurde. Also wem das wichtig ist, der könnte auf diese historischen Münzen ausweichen, weil die eben, ja, ich sag mal, dieser zwar vielleicht CO2-Rucksack, der ist eben nach 160 Jahren dann nicht mehr ganz so groß.
Erkennt man denn als Laie bei einem Goldbarren, wo er geschmiedet oder geschmolzen wurde oder wann er geprägt wurde?
Also man kann es bei den Barren tatsächlich anhand des Zertifikates, die kommen oft in so geblisterten Verpackungen. Das ist ganz wichtig, auch bitte diese Verpackung nicht abnehmen. Die gehören nämlich quasi zum Barren und zum Echtheitszertifikat dazu.
Also diese Plastikverpackungen meinst du?
Ja, genau, die sind dann
die machen das Ganze optisch immer so billig, finde ich irgendwie.
Es kommt drauf an. Also ich habe da so ein, zwei Hersteller, wo ich sage, da sind tatsächlich die Blister auch sehr, sehr ästhetisch. Die gehören aber tatsächlich dazu. Und ich kann den Wunsch verstehen, Gold hat eine irre Faszination. Die Menschen möchten das gerne anfassen. Deswegen sind vielleicht auch Münzen nach wie vor so beliebt. Aber bitte zerstören Sie auf keinen Fall den Blister, weil der gehört originär zum Produkt dazu. Und da kann man tatsächlich auch anhand Registrierungsnummern das ein oder andere sehen. Und die Hersteller sind auch sehr, sehr transparent. Also wenn man sich auf den Webseiten umguckt, dann beschreiben die auch relativ exakt, wo kommt's her, was haben die da so im Jahr an Durchlauf. Und das ist für den es interessiert, kann sich das gerne mal anschauen. Das ist wirklich toll.
Jetzt lass uns vielleicht noch zu dem größten Thema überhaupt kommen, nämlich Gold als Krisenschutz, Gold als Inflationsschutz. Ich habe vorab noch mit einem Edelmetallhändler von der Bayern LB gesprochen. Der hat den wunderbaren Satz einfach so gesagt, die Deutschen kaufen Gold, wenn sie ängstlich sind. Und muss sagen, irgendwie trifft das schon ganz gut zu. Also Gold gilt eben als sicherer Hafen, als Absicherung. Also wenn eben wirklich es hart auf hart kommt, habe ich lieber mein Gold irgendwie greifbar und möchte mich da absichern. Trotzdem muss man ja sagen, jetzt wenn man es irgendwie längeren Zeitraum anschaut, Gold ist trotzdem auch relativ volatil, Alex. Also es ist ja nicht immer so, dass man sagt, Krise, Goldpreis hoch, super, sondern das kann auch mal länger dauern, bis dieser Goldpreis dann irgendwie reagiert.
Ja, also ich würde vielleicht zum Ersten das auf jeden Fall bestätigen wollen. Also ich habe es eben schon gesagt, Gold ist die Versicherung des Vermögens und diese Prozyklik, immer wenn es irgendwie richtig knirscht in der Welt, dann sagen die Leute, oh, ich habe einen erhöhten Absicherungsbedarf, das ist sicherlich so. Und ich glaube, wir können einfach auf 4000 Jahre Menschheitsgeschichte zurückschauen und können das historisch sehr, sehr gut betrachten, dass auch in allen Kulturen der Menschheitsgeschichte Gold immer die, ich sag mal, ultimative Währung war. Ein Kollege von mir sagt immer sehr geschätzt, das ist das Urgeld. Also das wird quasi immer Geld sein oder jede Währung wird sich immer in Gold messen müssen. Was du im zweiten Schritt angesprochen hast, trotzdem gibt es natürlich eine gewisse Volatilität. Das ist so. Der Goldpreis ist unterschiedlichst Nachfragen ausgesetzt, eben auch einer Industrie- und einer Schmucknachfrage. Nach wie vor ist es so, dass, wenn ich die Industrie- und die Schmucknachfrage nehme, über 60% der Nachfrage eben aus diesen Bereichen kommen. Und da sind wir natürlich auch bestimmten weltwirtschaftlichen Entwicklungen unterworfen. Wenn die Inder eine schlechte wirtschaftliche Situation haben und dieses Riesenvolk, was auch sehr goldaffin ist, einfach weniger Gold kaufen kann, dann spürt man das auf dem Markt. Und deswegen würde ich auch jedem Kunden empfehlen, Gold wirklich als langfristiges Investment zu sehen. Ich würde da immer mindestens 5 Jahre hernehmen.
Kann man den Goldpreis überhaupt wirklich vorhersehen, Alex? Also nochmal ein Zitat von mir, das ich vorher rausgesucht habe, auch schon ein wenig älter. Der US-Notenbankchef Ben Bernanke hat 2013 mal zugegeben, dass er den Goldpreis einfach nicht versteht. Und er will auch überhaupt nicht mehr vorgeben, ihn überhaupt verstehen zu wollen. Das fand ich sehr erfrischend für einen Notenbanker, die sich meistens sehr zurückhalten mit solchen deutlichen Aussagen. Wie du ansprichst, der Goldpreis wird eben von sehr vielen Akteuren geprägt und man kann da jetzt als einzelner Kunde nicht wirklich reinschauen, wer da jetzt gerade im großen Stil kauft.
Ja, Prognosen sind immer schwierig, insbesondere die Zukunft betreffend. Ich glaube, das ist auch ein Zitat, was es gibt und ich kann da auch...
Das war jetzt fast schon eine Binse. Ja.
Und ich
im kann, Doppelpass müsstest du jetzt irgendwie 5 Euro in die Blechbüchse schmeißen.
Dann zücke ich direkt die nächsten 5 Euro und sage, auch bei Pro Aurum sind die Glaskugeln ausverkauft. Also ich glaube, das liegt so in der Natur der Sache, dass eben Preise, die eben einer Preisbildung über Angebot und Nachfrage ausgesetzt sind, immer schwer zu prognostizieren sind. Das gilt für sämtliche Rohstoffpreise, das gilt für Aktienmärkte, das gilt auch für Währungen insbesondere. Ich glaube, darauf zielte Herr Bernanke damals auch ab. Was man beim Gold tatsächlich sagen kann, und das ist, glaube ich, der große Unterschied, dass wir langfristig Gold eben immer das Mittel ist, allgemein Werte zu bestimmen. Da würde ich auch wieder fast 3000 Jahre zurückgehen ins alte Babylonien. Das war vielleicht so der erste Notenbanker, Nebukadnezar II., der damals sagte, 350 Brote sollen so viel wert sein wie eine Unze Gold. Und wenn ich das mal heute hochrechne und sage, ich nehme gutes handwerklich gemachtes Brot, was sicherlich heute über 5-6 Euro kostet, dann bin ich sehr, sehr nah am aktuellen Goldpreis und das kann ich über tausende Jahre nachvollziehen, dass es immer so ist. mit bestimmten Übertreibungen, wie wir sie vielleicht jetzt sehen, nach einem starken Anstieg, aber auch Untertreibungen. Und da muss man einfach wissen, es gibt nicht die eine Kraft, die am Goldpreis zieht, sondern es ist die Industrienachfrage, die Schmucknachfrage, die Notenbanknachfrage, die sehr, sehr hoch ist in den letzten Jahren im Vergleich zu den Jahren vorher. Und eben auch
vor allem China, die das gerade sehr stark Gold kauft, aus strategischen Gründen, wie man vermuten kann, eben auch als Gegenentwicklung zum Dollar als Leitwährung, muss man sagen. Also die wollen sich eben mehr absichern.
Ja, es gibt ja die Stimmen, die davon sprechen und sagen, die Chinesen schauen sich sehr genau an, was eben mit den Dollarsanktionen in Russland passiert. Ich würde es vielleicht nicht ausschließlich unter diesem negativen Aspekt sehen wollen, sondern würde es versuchen, positiv zu wenden und zu sagen, ich glaube ganz klar, dass wir in den nächsten 10, 15 Jahren in allen Schwellenländern, und da würde ich wirklich Indien und auch viele andere asiatischen Staaten zu zählen wollen, die müssen ihre Goldreserven erhöhen, um auch ihrer gestiegenen wirtschaftlichen Macht und Bedeutung in der Welt auch notenbankpolitisch ein gewisses Fundament quasi zu unterbauen und zu liefern. Das wäre jetzt vielleicht so die positive Wendung der starken Notenbankkäufe. Und das ist etwas, was mich auch sehr, sehr positiv für die nächsten Jahre macht, weil das müssen sie eigentlich tun, weil nach wie vor liegen die meisten Reserven bei den Industrieländern und es ist völlig klar und legitim, dass eben auch die aufstrebenden Schwellenländern sagen, ja, wir wollen auch unsere Notenbankbilanzen mit den entsprechenden Goldgegenwerten unterfüttern und untermauern.
Macht das denn den Goldpreis dann nicht quasi unabhängiger von aktuellen Ereignissen? Also hat er gesagt, 2022 sind die Zinsen so stark gestiegen wie seit 30 Jahren nicht mehr in Deutschland. Also da hat man eigentlich fast alle Analysten gesagt, das wird dem Goldpreis zusetzen, weil ich bekomme eben jetzt für Fest- und Tagesgeld meine 4% Zinsen völlig risikolos, wo in meinem Goldbarren, den ich noch vielleicht im Schließfach habe und dann irgendwie noch Einlagerungsgebühren zahlen muss, vor sich hin macht und eben, da muss ich hoffen, dass der Kurs steigt. Eigentlich war das wäre die Ausgangslage gewesen, der Goldpreis muss eigentlich langsam sinken, war die Erwartung. Ja, das Gegenteil war der Fall, er war sehr stabil, er ist sogar gestiegen. Weil, du hast angesprochen, vor allem in die Notenbanken zugekauft haben, die eben wohl nicht so kurzfristig denken, wie jetzt vielleicht die privaten Anleger.
Ja, es ist eigentlich das perfekte Beispiel. Die denken langfristig, die wissen, das ist für meine Bilanz eine hervorragende Aufbesserung beziehungsweise Absicherung. Da muss ich auch unseren Bundesbankpräsidenten Herrn Nagel zitieren. Ich fand das Weltklasse, das Zitat, als er gefragt wurde, er hat im Zuge jetzt der bilanziellen Verluste nicht eine Nanosekunde darüber nachgedacht, auch nur eine Unze Gold deswegen aus der Notenbankbilanz der Bundesbank zu verkaufen. Und das spiegelt eben diesen langfristigen Ansatz der Notenbanken wider. Die, und das hast du völlig richtig gesagt, wir haben gesehen, dass gerade aus dem Vermögensverwaltungsbereich und aus dem ETF-Bereich es viele Abflüsse aufgrund der Zinssteigerungen gegeben hat. Da haben viele, auch große Institutionen, Geld geparkt, um auch den Negativzinsen zu entgehen. Und weil die Nachfrage im Notenbankbereich so hoch war, ist eben der Effekt, den viele erwartet hatten, gar nicht eingetreten. Und ich glaube, spannend wird sein, wenn die Notenbanken weiter, wonach es aussieht, auf der Käuferseite bleiben, jetzt aber die Zinsen sinken. Und daher kommt sicherlich auch ein Teil des Kursanstiegs jetzt und auf einmal die Player, die sich vor 2 Jahren an die Seitenlinie begeben haben, und da stehen Milliarden an dieser Seitenlinie, wenn die wieder in den Markt reingehen. Das ist auch etwas, wo ich sage, das ist sicherlich interessant und dürfte eher eine positive Entwicklung langfristig für den Goldpreis haben.
Ja, je nachdem, was die Staaten für Pläne haben, würde ich sagen. Also Anfang der 2000er hat man gesehen, dass viele Notenbanken ja auch wieder ganz viel Gold verkauft haben, was dem Goldpreis ja lange ein wenig zugesetzt hat. Kann sich natürlich auch umdrehen, weil die Abhängigkeit von so politischen, geopolitischen Entscheidungen vielleicht jetzt sogar noch zugenommen hat.
Ja, definitiv. Und ich glaube, das gilt für die Notenbanken, für die Staaten und insbesondere auch für Privatanleger und Institutionen. Wir wissen, dass es auch gerade in Deutschland viele ja sehr, sehr renommierte Vermögensverwalter gibt, die auch immer wieder auf Gold setzen und in ihren Portfolien Gold haben. Und ich glaube, jeder weiß, ich brauche eine gewisse Absicherung und Versicherungsprämie. Und das nehme ich auch immer so aus dem Privaten als Beispiel. Ich glaube zutiefst, dass ich 90 Jahre alt werde. Trotzdem habe ich eine Risikolebensversicherung, weil für den Fall der Fälle möchte ich meine Familie abgesichert wissen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wo Kunden draufschauen sollten und sagen sollten, ja, auch wenn ich vielleicht eher Aktien oder auch Bitcoin-affin bin, diese Absicherung über eine gewisse Menge physisches Gold, die gehört einfach dazu.
Jetzt in den letzten Monaten haben sich ja die negativen, katastrophalen Nachrichten eigentlich irgendwie geballt. Also wir haben immer noch, muss man sagen, den Krieg in der Ukraine, wir haben den Nahostkonflikt, wir haben unsichere Handelsrouten, wir haben eine recht instabile wirtschaftliche Situation in Deutschland, aber auch in Europa. Würdest du sagen, je unsicherer die Welt, desto besser für den Goldpreis?
Ich glaube leider ja. Also es ist so, der Goldpreis ist so ein bisschen das Krisenthermometer oder das Fieberthermometer der Welt. Immer wenn die Krisen zunehmen, wir hatten es eben mit den Schlangen vor unseren Lokationen, dann fliehen die
zu
Leute.
Zu Corona-Zeit meinst du?
Zu Corona-Zeiten und auch beim russischen Einmarsch in die Ukraine. Die Leute fliehen dann ein bisschen in Gold, weil sie einfach wissen, okay, das ist so das ultimative Wertaufbewahrungsmittel und da möchte ich jetzt mich absichern. Und da würde ich mir wünschen, dass viele Menschen vielleicht das auch weniger emotional sehen, sondern sich wirklich strukturell dafür entscheiden und unabhängig von diesen Krisen einfach Gold als Anlageklasse begreifen, die dazugehören. Und ja, da gibt's vielleicht auch dieses Zitat, was da sehr, sehr gut zu passt, was immer wieder am Goldmarkt genannt wird. Und das gilt, glaube ich, dieses Jahr auch so. Wenn alles gut läuft in der Welt, dann werden wir vielleicht in naher Zukunft einen Goldpreis von dauerhaft über $2,200 die Unze sehen. Und wenn alles richtig schlecht läuft in der Welt, dann werden wir noch deutlich höhere Kurse sehen. Und daran kann man sich, glaube ich, orientieren. Gold ist das Fieberthermometer für den Zustand der politischen und wirtschaftlichen Welt, das kann man so sagen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Riskiere ich zu viel?
Ist das die richtige Entscheidung?
Bin ich zu spät dran?
Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Verwalten Sie Ihr Portfolio für nachhaltiges Wachstum unter Einhaltung von EU-Taxonomie, Offenlegungsverordnung oder BVI-Kriterien mit der ultimativen Mischung aus leistungsstarker KI und Branchen-Know-how. Reduzieren Sie Risiken und erreichen Sie Ihre Ziele auf der Grundlage von transparenten Fakten, nicht von Meinungen. Clarity AI, mit Technologie zu besseren menschlichen Entscheidungen. Besuchen Sie clarity.ai und starten Sie noch heute.
Ist es jetzt vielleicht ein wenig ausnutzen die schlechte Nachrichtenlage von den Anbietern auch, Alex? Also man sagt irgendwie, oh, es läuft schlecht. Man tut dann auch quasi gleich sagen, es läuft wirklich richtig schlecht. Also man tut es eher noch negativer darstellen, um eben den Goldpreis nach oben zu ziehen. Also gerade auch im Verkaufsgespräch, ich möchte jetzt nicht direkt dich ansprechen, aber man denkt eben da doch so an ein paar Händlern, die gefühlt diese Nachrichtenlage eben gezielt auch für Geschäfte ausnutzen. Also ich muss ja auch sagen, also bis jetzt, also schauen wir mal zurück, ich bin 31 Jahre alt, du bist ein wenig älter, es gab ja schon viele Krisen, wir hatten die Finanzkrise, wir hatten den Afghanistan-Krieg, wir hatten 9-11. Auch da, also ist ja nicht so, dass die Krisen jetzt plötzlich in den letzten 2 Jahren vom Himmel gefallen wäre, sondern eigentlich ist die Menschheitsgeschichte eine Anordnung von Krisen. Es ist jetzt aber noch nie komplett katastrophal geworden, muss man sagen. Also wir haben immer noch unser Geldsystem. Es gab keine Zeit, wo man nur noch mit Goldmünzen zahlen konnte. Vielleicht muss man das auch ein wenig so einordnen, dass man nicht immer vom Schlimmsten her denkt.
Also ich bin ganz dankbar, dass du das ansprichst, weil ich glaube, wir versuchen in unseren Beratungsgesprächen und auch in unseren Publikationen, wer vielleicht unseren Newsroom und unseren Newsletter kennt, da möglichst neutral zu berichten. Natürlich kennen wir die positiven Eigenschaften von Gold und ich sage manchmal dem einen oder anderen Kunden, der es dann vielleicht auch so ein bisschen überkritisch sieht, dass ich sage, schauen Sie, wichtig ist, dass Sie Ihr Vermögen streuen. Gold gehört definitiv dazu, aber ich persönlich, und das ist meine innere Haltung, und auch hier würde ich versuchen, dieses Thema, du sagst es krisenbeladen etc., wieder ins Positive zu wenden. Wenn ich in 30, 40 Jahren auf meine Anlagestrategie im Ruhestand zurückschaue, dann bin ich eigentlich dankbar, wenn Gold vielleicht sogar die in Relation schlechteste Performance meiner Investments gemacht hat, weil dann ist die Welt da draußen total in Ordnung. Ich bin aber jemand, der gerne vorbereitet ist und deswegen sage ich, ich möchte mich einfach auch dafür vorbereiten, dass dieser positive Case, den wir uns alle wünschen, und du hast es gesagt, es ist bisher lange gut gegangen, dennoch wäre ich gerne und ich glaube viele Kunden und Menschen da draußen auch vorbereitet, wenn es dann doch mal anders kommt und dafür ist es ideal, eben in einer gewissen Stückelung beizumischen.
Also als Schlusswort vielleicht könnten wir sagen, ein niedriger oder ein stabiler Goldpreis ist eigentlich für die Welt besser als ein stark steigender.
Ja, das sollte man meinen, wobei ich sage, nicht der Goldpreis bestimmt die Geschicke der Welt, sondern die Geschicke der Welt bestimmen vielleicht in einer gewissen Form auch den Goldpreis. Aber es ist so, Als Händler ist man natürlich froh, wenn ein gewisse positives Setting für einen Goldpreis da ist. Aber klar, als Mensch und Bürger würde ich mir wünschen, dass wir all diese Krisen, du hast sie eben genannt, vielleicht auch überwinden können. Ich bin da aber eher realistisch als optimistisch. Das muss ich vielleicht auch ganz offen sagen.
Jetzt in den letzten Minuten haben wir vor allem über Risiken gesprochen. Dann tue ich noch ganz kurz den klassischen Risikohinweis hier einstreuen. Wir dürfen hier keine Anlageberatung machen. Wir können keine Haftung übernehmen für Anlageentscheidungen. Also bitte tut euch nochmal zusätzlich zum Podcast informieren, wenn ihr jetzt zum Beispiel überlegt, in Edelmetalle zu investieren. So, Alex, dann danke ich ganz herzlich für deine Zeit. Schön, dass du heute hier warst. Ich glaube, es gab mehrere buchstäblich sehr wertvolle Einschätzungen. Trotzdem heißt es jetzt nicht, dass bitte nur pro Aurum in Frage kommt, sondern also bitte, es gibt sehr viele Edelmetalle in Deutschland, das kann ich sagen, Alex. Es gibt auch ein paar, die ein wenig zweifelhaft sind, muss man auch sagen. Also bitte auch gar zusätzlich informieren, nicht überstürzt kaufen oder verkaufen. Aber das ist auch total euer Credo, Alex. Und dann danke ich euch fürs Zuhören. Danke, Alex, für deine Zeit. Und wenn ihr mögt, gerne wieder bis nächste Woche. Servus und ciao aus München.
Vielen Dank, Felix.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten Sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien, genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.